Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benjamin Golme und begrüße Sie bei Kontrafunk aktuell am Freitag. Es ist der 10. April 2026. Heute ist ein wichtiger Tag. In Islamabad soll über einen Ausweg aus dem Iran-Krieg gesprochen werden. Unter pakistanischer Vermittlung wird es Gespräche zwischen dem Iran und den USA geben. Rund um den Kriegsbeginn und die Waffenruhe gibt es viele Meldungen und Geschichten. Die New York Times behauptet, Präsident Trump habe sich über die Lageeinschätzung von Militär und Geheimdienst hinweggesetzt. Bei Markus Lanz im ZDF hat sich der Orientalist Daniel Gerlach geäußert. Er behauptet, er habe bereits am Montagabend Informationen zur Waffenruhe bekommen.
Die Iraner haben einer Vereinbarung zugestimmt, die für die Amerikaner machbar ist, und die Amerikaner sind dafür offen. Das heißt, es gab im Grunde glaubwürdige Hinweise dafür. Also am vorgestrigen Abend. Für Trump war, glaube ich, das Szenario, ich muss jetzt nochmal richtig auf den Tisch hauen, damit nachher die Geschichte sein wird, die haben das nur gemacht, weil ich ihnen so hart gedroht habe, dass sie sich vor mir beugen mussten.
Wenn das stimmt, dann wären diese harschen Drohungen von Trump am Dienstag nur eine Show gewesen. Oder sehen wir in der New York Times und beim ZDF mal wieder nur die nächste Aufführung einer Anti-Trump-Show? Wir schalten zum Journalisten Shams Ul Haq nach Islamabad. Mit ihm geht es um die Verhandlung und die Frage nach Erfolg oder Misserfolg des Militäreinsatzes. Außerdem geht es bei uns um die Folgen des Iran-Kriegs. Die Spritpreise sind durch die Decke gegangen. Die deutsche Bundesregierung hat reagiert und anderthalb Wochen nach Kriegsbeginn bereits Maßnahmen angekündigt. Die strategische Ölreserve wurde freigegeben und?
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, die Häufigkeit der Preisänderungen einzuschränken und uns dabei am sogenannten österreichischen Modell orientiert. Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag ihre Preise für Kraftstoffe erhöhen. Dagegen sind Preissenkungen jederzeit zulässig,
sagt der Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche am 11. März. Jetzt gibt's neue Daten, was die enormen Preise eigentlich für das Bundeskabinett bedeuten. Jede Menge Geld. Was die Autofahrer nicht mehr haben, das hat jetzt Lars Klingbeil. Nach Berechnung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung soll das Steueraufkommen um fast 500 Millionen Euro gestiegen sein. Und zwar allein bei der Umsatzsteuer. Allein im März. Wir sprechen mit dem Landwirt Christian Beißner. Der rechnet uns vor, was ihn das kostet und was passiert, wenn die Preise für Dünger und Diesel weiter hoch bleiben. In unserer CO2-Reihe begrüßen wir dann den Meteorologen Thomas Globig. Mit ihm geht es um den Unterschied zwischen Wetter und Klima und wir fragen ihn, wird es überhaupt wärmer? Können die Menschen das ändern? Ist das überhaupt ein Problem? Martina Binnig bereitet uns auf das Lockdown-Jahr 2026 vor. Corona-Lockdown? Nein, keine Sorge, das wird ein Energie-Lockdown. Und das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Zuerst haben sie Drohnen und Bomben sprechen lassen, jetzt soll tatsächlich verbal gesprochen werden. Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten von Amerika gab es in den vergangenen Monaten immer mal wieder. Sie fanden in unterschiedlichen Ländern statt. Der Oman hat sie beherbergt, in Rom haben sich die Parteien getroffen, mehrfach auch in der Schweiz, die in der Krisendiplomatie ja eine große Tradition hat. Aber die aktuelle Waffenruhe wurde durch Pakistan vermittelt. Die Hauptstadt Islamabad soll auch Austragungsort für direkte Gespräche der kommenden Tage sein. Kann der Krieg unter pakistanischer Vermittlung beendet werden? Wir schalten jetzt nach Islamabad zu Shams Ul Haq. Der deutsch-pakistanische Journalist arbeitet für unterschiedliche Medien und arbeitet jetzt eben auch aus Pakistan heraus. Herr Ul Haq, herzlich willkommen.
Ja, grüße Sie aus Islamabad.
Staatsbesuche werden normalerweise monatelang vorbereitet. Der Besuch der Amerikaner, wohl auch mit J.D. Vance an der Spitze, wird jetzt innerhalb von Stunden vorbereitet. Wie würden Sie die Lage in Islamabad beschreiben?
Chaos, weil wenn J.D. Vance nach Islamabad kommt und das erste Mal, ist es wirklich für die Behörden eine große Herausforderung, weil die Sicherheitslage allererstes Rang hat und die amerikanischen Sicherheitsbehörden sind schon in Islamabad gelandet und haben das Flughafen auseinandergenommen. Genauso gab es heute auf morgen zwei Feiertage und die ganze Behörden war zu, was man in Islamabad nicht kennt. Und die ganzen Top-Hotels wurden von pakistanischen Staat reserviert und man hat eine Red Zone gemacht, wo man gar nicht auch als Journalist da rein darf, weil die Angst ist, dass es die positive Rolle, was Pakistan spielt, mit ganz irgendeiner Sicherheitslücke ganz hinten gehen kann. Wobei dürfen wir nicht vergessen, dass die Iraner auch eine große Angst haben, wenn die Amerikaner kommen.
Was sind die konkreten Sicherheitsbedenken? Also in der Vergangenheit gab es ja auch schon Probleme mit Terror und Terrorunterstützung in Pakistan.
Ja, das große Problem bleibt immer noch aktuell auch Afghanistan-Pakistan. Die Gruppierung der afghanischen Taliban sehen das ja nicht so gerne, dass Pakistan solche Gespräche führt. Und genauso dürfen wir nicht vergessen, dass Indien das auch nicht so gerne sieht. Ja, weil Indien hat ja immer wieder große Probleme mit dem Kaschmir. Daher ist die große Sorge der pakistanischen Sicherheitsbehörden, dass es nicht irgendwo wieder ein Terroranschlag oder irgendwo eine Bombe hochgeht. Wobei das ist ja in Pakistan normal geworden, dass jede vierte oder achte Woche irgendwo im Land eine Bombe hochgeht. Aber während die Delegation der Iraner und Amerikaner hier sind, was passiert, das wäre wirklich eine Schande für das Land, muss man sagen.
Die USA haben ja einige Spitzen des Irans getötet. Trump sagte in der vergangenen Woche dann aber immer wieder, man würde ja verhandeln, aber er hat nie gesagt, mit wem er da eigentlich verhandelt. Kommt jetzt Klarheit in die Angelegenheit? Wer soll da jetzt also für den Iran sprechen?
Ja, wissen Sie, weil ich jetzt auf pakistanische Botschaft sitze und in Islamabad, dann werde ich hier ein bisschen anders reden als in Deutschland. Einen ganz einfachen Grund, weil wir müssen auch hier denken, wie die Menschen, die hier leben, über den Trump denken. Und die sagen klipp und klar, das ist ein verrückter Mann. Der hat den Ruf hier, verrückter Mann, ja, nicht als Präsident. Weil wenn der morgen früh aufsteht oder nach einer Stunde tweetet, ja, sagt er ganz was anderes. Ja, heute verhandeln wir mit denen und wir verhandeln mit denen nicht. Wir töten sie einfach. Deswegen kann ich die Antwort Ihnen am besten Wille nicht geben, weil wir auch selber noch nicht wissen, wann, wo wir verhandeln. Weil ganze Zeit hieß es, die Samstag kommen. Jetzt hieß es, sollte heute Abend kommen. Also das ist alles Chaos pur bei dem amerikanischen Präsident Trump. Dankeschön zu sagen.
Wir haben ja zu Beginn unserer Sendung Daniel Gerlach gehört. Der war zu Gast bei Markus Lanz im ZDF und der hat gesagt, er habe schon am Montag die Information bekommen, dass es einen Waffenstillstand geben wird. Wenn das stimmt, wäre das, was Donald Trump dann am Dienstag veranstaltet hat, ja eine Show gewesen. Also dieses ultimative Ultimatum mit der Androhung der Vernichtung einer ganzen Zivilisation. Haben Sie Informationen, wann das klar war, dass es diesen Waffenstillstand geben wird?
Das ist sehr, sehr schwierig. Der Kollege hat die Information, aber ich habe auch hier Insider-Informationen. Also man kann das nicht wirklich sagen, wann da wirklich dieser Waffenstillstand gegeben wird. Und man sollte das auch nicht sagen, weil das wäre falsch. Weil wissen Sie, bei so einer Verhandlung, wir wissen auch, dass der Israel weiterhin Libanon angreift. Und wir wissen auch, dass die Straßen von Hormuz nicht, wie die Iraner gesagt haben, komplett freigegeben waren. Waren auch wieder mal zu gewesen. Deswegen ist das wirklich sehr schwierig, wann auch morgen, übermorgen die Verhandlung ich fertig finde und man auch was unterschreibt. Und haben wir doch in der Vergangenheit auch gesehen, alle Deals, die Trump gemacht hat, hat es nicht geklappt, ja. Weil wir dürfen nicht vergessen, ob wirklich der Israel und Libanon dabei auch einverstanden sind.
Da haben Sie jetzt ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den Libanon. Also der Iran scheint davon ausgegangen zu sein, dass der Libanon inkludiert es in diesem Waffenstillstand. Dann hat Israel aber Beirut bombardiert. Wissen Sie, was da jetzt tatsächlich vereinbart wurde?
Das ist ja das Problem, sage ich ja. Trump ist verrückter Mann. Es gibt 10-Punkte-Programm. Einmal wurde dieses 10-Punkte-Programm vom Iraner veröffentlicht. Dann haben die Pakistaner den Punkten den Amerikaner vermittelt. Die haben dann wieder geändert. Dann hat auch der Sprecher der pakistanische und iranische Ministerium darüber gesprochen. Also die ganze Zeit ist sehr unklar, welche 10 Punkte wirklich morgen verhandelt wird. Und das ist die Schwierigkeit. Deswegen kann man wirklich nicht sicher gehen, was da gesprochen wird. Und auf Ihre Frage zurück. Natürlich ist da ein Punkt, dass Israel nicht weiter Libanon angreift. Aber dass die Israelis und Amerikaner das anerkennen, das ist die Schwierigkeit, weil für Israel ist ja die große Gefahr der Terror der Libanesen.
Sehen Sie hier eine mögliche Kluft zwischen Israel und den USA? Also die USA versuchen da einen Waffenstillstand zu verhandeln und einen Frieden hinzubekommen. Das ist aber nicht im israelischen Interesse und darum sabotiert Israel von Anfang an diese Friedensbemühungen.
Ja, weil der Papa Trump, dachte man hier in Pakistan, hat so viel von den Fenstern rausgesprochen, wie man auf Deutsch sagt, ja. Der hat gesagt, ja, ich mache das in 2 Tagen, 24 Stunden, das Ding zu, das Mullah-Regime ist weg. Da hat er sich wirklich unterstützt. Und da hat er schon erste Fehler gemacht, dass er den Oberhaupt der Iranischen getötet haben. Und dann hätte er geschätzt, dass er damit endlich ist. Nein, und dass er jeden Tag weiteren Fehler gemacht hat. Und natürlich hat Israel große Interesse, dass jetzt das Mullah-Regime komplett gestört wird. Aber die Amerikaner können das ja nicht so lange aufhalten. Was der Trump macht, ist, seine eigenen Leute sagen, nein, wer soll das alles bezahlen? Wo gehen die ganzen Preise hin? Was passiert auf der Welt? Und die Israelis wollen natürlich, dass das nach seinem Ton das gesprochen wird. Wobei der Trump gesagt hat, ich habe den Israel gesagt, die sollen den Iran mit mir zusammen angreifen.
Es gibt da jetzt eine aktuelle Geschichte, die die New York Times veröffentlicht hat. Die geht so. Benjamin Netanyahu ist Anfang Februar nach Washington gekommen und hat dann Donald Trump eine Präsentation gezeigt. Und die hatte 4 Punkte und am Ende ist der Iran befreit und das Volk hat dort dann die Herrschaft übernommen. Donald Trump soll gesagt haben, sounds good to me, also das können wir so machen. Am nächsten Tag soll dann aber die CIA gesagt haben, das wird nicht klappen. Das Militär soll gesagt haben, das wird nicht klappen. J.D. Vance soll gesagt haben, mach das besser nicht. Also du kannst es machen, ich werde auch hinter dir stehen, aber mach es besser nicht. Trump hat es dann aber trotzdem gemacht. Nun ist die New York Times ja explizit ein Blatt, mit dem Donald Trump so gar nicht kann. Wie glaubwürdig ist diese Schilderung?
Ich glaube schon, dass die Schilderung bestimmen kann. Was aber schade ist, was wir immer noch nicht genau wissen, welche 4 Punkte, wenn New York Times sagt, da genau konkret im Detail gesprochen wird. Natürlich haben alle denen gesagt, ja, so wie du dich das vorstellst, dass du dort einmarschiert und den Oberhaupt der Iraner Khomeini umbringst, morgen ist jetzt alles gut. Nee, das haben wir vorneweg gesehen, weil das Volk muss ja mitmachen. Aber wenn das Volk das Gefühl nicht hat und das Gefühl hat, dass die Amerikaner mit Israel das Volk greifen, ja, dann ist die Schwierigkeit, dass das nicht so ist. Natürlich gibt es auch Regimegegner in Iran, aber dafür haben die vorneweg falsche Politik gemacht. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, Trump ist ja auch nicht schuld, ja. Genauso Israel ist auch dabei schuld und auch die Europäer oder die Länder, die auch die Schuld, auch NATO, die das zugelassen haben, das denn zu machen. Warum haben die denn nicht heute auf morgen in NATO und UN sofort das gestoppt? Mit Wort haben die keine gemacht. Wir haben gezogen, ja. Weil wir Deutschen auch, muss man doch Klartext sagen, auch Interessen der Amerikaner haben und wir auch Angst haben von den Amerikanern. Und deswegen war unsere Stimme nicht so laut. Und jetzt, nach so vielen Tagen, wenn das nicht klappt, werden alle laut, ja. Das ist doch feige.
Wenn wir jetzt über diese Bilanz des etwa 5-wöchigen Einsatzes sprechen, muss man aber auch sehen, dass die israelisch-amerikanische Allianz über 10.000 Ziele bombardiert hat und auch getroffen hat, dass in der ganzen Zeit, soweit wir wissen, vielleicht 2 Maschinen abgeschossen wurden, dass also die Luftherrschaft über dem Iran nicht beim Iran lag, dass man da quasi schalten und walten konnte und der Iran militärisch unterlegen gewesen ist. Das sind doch verheerende Schäden im Personal des Irans sowie auch in der Infrastruktur. Da kann man doch nicht einfach hergehen und sagen, das war alles falsch. Wenn das Ziel gewesen ist, den Iran zu schwächen, war es doch offensichtlich auch erfolgreich.
Wenn das erfolgreich war, warum ist das Regime nicht gestürzt? Gucken Sie, wie viele Einwohner haben wir denn in Iran? Und wenn wir sagen, davon sind 10.000 Leute umgekommen, das ist doch nichts. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das ganze Volk oder die ganzen Menschen, die in Teheran waren, insbesondere Frauen und Kinder, seit des Krieges ist von der Hauptstadt rausgegangen. Also ich sehe das kein Volk von Israel und von USA. Ich sehe eher als wirklich für die ganze Welt eine Lehre, dass man nicht einfach Land angreift und völkerrechtliche Sachen tut. Deswegen ist auch die Frage, wo sind die internationalen Gerichte, wo sind die internationalen Paragraphen, wo man sagt, dass völkerrechtlich abgesehen, ja oder nein.
Zum Jahreswechsel gab es diese Proteste im Iran, die ja dann auch niedergeschlagen wurden. Über die Todesopferzahlen wollen wir jetzt nicht spekulieren, aber es hat ja offensichtlich Gewalt gegeben. Trump hat dann gesagt, Jetzt ist es zu gefährlich, auf die Straße zu gehen, aber wir werden Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Sehen Sie die Möglichkeit, dass es einfach auch eine Strategie der Vereinigten Staaten gewesen ist, die iranische Führung so sehr zu schwächen und auch die Bedingungen im Iran so zu verschlechtern, dass der Unmut der Bevölkerung wächst, sodass diese Protestbewegung, die sowieso schon da ist, jetzt noch stärker wird und im Laufe des Jahres dann zu einer Revolution führen kann?
Also das Problem ist, bei iranischen Menschen, die sind wirklich sehr stark, auch nach den ganzen Sanktionen, die sie haben. Und ich denke nicht, dass es erstmal so fort den Menschen das beschäftigt, nochmal auf die Straße zu gehen. Gar keine Frage. Ja, die Mullah-Regime haben einige tausende eigene Leute umgebracht. Ja, das ist untermenschlich. Aber das Volk möchte erstmal das Land wieder aufbauen, dass die Menschen wieder auf die Straße gehen können, dass die Kinder wieder auf Schule aufbauen können. Und das wird einige Zeit wieder brauchen. Wenn der Trump dazu kommt und die Menschen zwingt, zur Straße zu gehen, das hat nie funktioniert. Das müssen die Menschen selber wollen. Dann ist das eine Revolution. Aber nicht so, dass man das Land einfach bombardiert und auch unschuldige Menschen, Kinder und Oberhäupter, Generale, wichtige Politiker erschießt. Ja, das ist falsche Politik, was passiert ist.
Abschließend noch eine letzte geostrategische Betrachtung. Die Vereinigten Staaten können sich mit ihren Ressourcen selber versorgen. China kann das nicht. Trump hat China jetzt aufgezeigt, wo die Achillesferse ist und dass er bereit ist, diese auch zu attackieren, nämlich der Persische Golf und die Ölversorgung Chinas. Sehen Sie hier China eigentlich angegriffen und vielleicht sogar geschwächt?
Ich glaube nicht, dass es China so zieht, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn wir von China reden, reden wir auch von Russland, ja. Der Trump weiß ganz genau, dass das Russland auch hinter China steht, ja. Und wir wissen auch, dass die Chinesen und die Russen ganze Zeit, wie auch immer, dass es ein ganz weiteres Gespräch Iran unterstützt hat. Weil warum hat denn der Iran in der Straße von Hormuz ausgerechnet die Chips von China laufen lassen, nicht andere Länder, ja, freigegeben? Deswegen ist das, ja, schwierig.
Ab heute soll in Islamabad verhandelt werden. Unter pakistanischer Vermittlung soll ein Ausweg aus dem Iran-Krieg gefunden werden. Wir bedanken uns bei Shams ul Haq, zugeschaltet aus Pakistan.
Danke Ihnen auch.
Der März war zu warm und sonnig, das schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das ungewöhnliche Februarwetter passt genau in gefährlichen Trend, schreibt die Frankfurter Rundschau. Über den Januar weiß die Rheinische Post dann zu berichten, Januar gleichzeitig zu warm und kälter als sonst. Drei Schlagzeilen mit einer Botschaft: Vertraue deinem Gefühl nicht. Denn egal, was du wahrnimmst, der Klimawandel ist real, er ist bedrohlich und er spielt sich vor unserem Auge ab. Verursacher ist vor allem das CO2 und das muss bekämpft werden. Das ist die gängige Lesart und deswegen macht der Kontrafunk die CO2-Reihe. Mit Sachverständigen aus unterschiedlichen Bereichen sprechen wir über CO2 und die Geschichten dahinter. Heute geht es um Wetter und Klima. Unser Gast ist Meteorologe und war jahrzehntelang Wetterfrosch in der ARD, zuletzt für den NDR. Wir begrüßen Thomas Globig. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Römer.
Also ein bisschen was haben wir ja gelernt in den vergangenen Jahren dieser Debatte. Also das Wetter ist das, was ich erlebe und für die nächsten Tage versuchen kann vorherzusagen. Klima ist das, was über längere Zeiträume passiert. Jetzt sind wir beide Mitte 40 und Ende 60. Können wir Klimaveränderungen in unserem Alter schon am eigenen Leib überblicken?
Es ist sicherlich eine Frage, wie man es bezeichnet oder wie man es sieht. Klimaveränderung gibt es natürlich immer. Auch ich mit meinem schon etwas höheren Alter sehe natürlich Veränderungen im Wetter, natürlich Klima. Wetter ist ja im Prinzip Wetter plus Wetter gleich Klima und Veränderungen sind immer mit dabei. Es ist wärmer geworden, klar, das merken wir. Die Winter sind nicht mehr so kalt, die Sommer teilweise heißer, als man sie vielleicht aus der Jugend kennt, obwohl es da auch schon heiße Sommer gab. Die Veränderungen sind da, nur die Gründe dafür, die liegen eben sehr, sehr verborgen und sind sehr komplex und leider nicht so einfach zu erklären und zu beschreiben, wie es heute gerne getan wird.
Jetzt haben Sie gesagt, Winter waren mild, Sommer sind heiß, aber nun kommt Lieschen Müller und sagt, nee, die letzten Sommer waren nicht heiß und der Winter jetzt war gerade richtig kalt. Das ist kein Anzeichen für Klimawandel. Und in der Zeitung erfährt Lieschen dann, dass es ein globales Hitzejahr war. Was stimmt denn jetzt?
Ja, weder noch, sage ich mal. Ich spreche gerne so ein bisschen dagegen. Globale Hitzejahr, ich frage mich immer, wo man das Ganze misst. Und auch das persönliche Gefühl ist immer etwas anders. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern war es ein kalter Januar, Februar. Und dann in anderen Gebieten Deutschlands und auch in der Schweiz, da war es dann doch deutlich milder. Aber geht man mal auf dem Globus so ein bisschen spazieren, da fiel mir gerade auf, zum Beispiel Fairbanks in Alaska hat den kältesten Winter seit Beginn der Beobachtung und das ist seit vielen, vielen Jahrzehnten erlebt. Und auch in der Antarktis, da wurde jetzt im März schon eine Rekordtemperatur von, bitte festhalten, minus 76 Grad Celsius gemessen. Das sind so die Eckpunkte, die man hat. Und darüber erfährt man leider meistens in unseren Standardmedien wenig.
Und das ist doch genau der Punkt. Also ich kann mich gut erinnern, das war im vergangenen Jahr, da ist Luisa Neubauer beim ersten heißen Tag des Jahres mit einem Megafon irgendwie durch Berlin gerannt und hat gesagt, jetzt ist Klimakatastrophe. Hätte sie wochenlang nicht machen können danach, weil es danach nicht mehr so heiß war. Also benutzen alle irgendwelche Daten von irgendwo auf der Welt, so wie es ihnen gerade passt.
Im Prinzip schon. Also man muss das Ganze wirklich global sehen und sich die Unterschiede ansehen. Und das ist ja eben alles nur Wetter. Und Sie sagen es, meine Freundin Luisa Neubauer, sie rannte durch Berlin, weil es mal einen heißen Tag gab. Wir wissen nicht, wie oft sie dann in diesem Jahr durch Berlin rennen kann. Vielleicht gar nicht, vielleicht öfter. Ja, das ist im Wetter. Und anderswo auf der Erde sieht es dann auch schon wieder anders aus. Und gerade auf der Südhalbkugel, wo ja jetzt der Herbst ist und der Winter kommt, da könnte es durchaus wieder ein kalter Winter werden. Also die Betrachtungsweisen, sie sind sehr komplex und wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden, um das Ganze auszudiskutieren.
Die entscheidende Frage ist ja nicht, ob wir uns ein paar Handschuhe mehr kaufen müssen oder weniger. Die entscheidende Frage ist ja, wie es mit diesen Starkregenereignissen aussieht und mit Naturkatastrophen. 2021 gab es ja so ein Ereignis und in der Folge dann die Hochwasserkatastrophe vom Ahrtal. Dann hieß es von Seiten der Klimabewegung auch, das ist jetzt ein Zeichen für den Klimawandel und auch in der Parteipolitik wird das bis heute noch verwendet. Ist das nachvollziehbar?
Für mich absolut nicht. Betrachten wir uns speziell eben das Hochwasser an der Ahr, dann geht man in die Historie und stellt fest, ach, vor 100 Jahren gab es das ja schon mal und nochmal 100 Jahre davor auch. Und was mich immer aufregt, auch im Nachhinein, dass man an der Ahr natürlich wieder die Häuser so aufbaut, dass man Hauptsache vom Wohnzimmertisch oder von der Couch den Blick aufs Wasser, auf die Ahr hat. Und wenn es dann wieder ein Hochwasser gibt, dann ist das Geschrei groß und es wird dort wieder ein Hochwasser geben. Und das ist nicht durch irgendwas Klimawandel bedingt, sondern es ist eine ganz natürliche Erscheinung, egal wo auf der Erde. Hochwasser gab es schon immer und wird es auch in der Zukunft wieder geben.
Die Klimapolitiker sagen, Naturkatastrophen, Extremwetter, das nimmt auf jeden Fall zu, weil mehr Energie im System ist. Also mehr Wärme und mehr Feuchtigkeit und das resultiert aus der CO2-Konzentration. Wie sehen Sie diese Erklärung?
Zum Teil ja, es ist mehr Energie drin, aber das Ganze wieder auf CO2 zu beschränken, da liegt der Fehler. Nämlich die Energie, die Wärme, das ist eine solare Erscheinung. Die Sonne, sie liefert die Energie. Sicherlich, CO2 ist in winzigen Teilen ein Spurengas als Klimafaktor anzuerkennen. Aber eben in so geringem Maße, dass das uns vielleicht in ein paar hundert Jahren mal betreffen könnte. Aber kurzfristig gesehen, wenn man sich das ansieht, betrifft das überhaupt nicht. Und dann müsste es ja auch, weil die CO2-Konzentration auf der Welt überall ansteigt, müsste es ja überall auf der Welt wärmer werden. Und das tut es eben nicht. Und ich sage immer sehr gern auch in meinen Vorträgen, der Lackmustest, der liegt im Bereich der Antarktis. Die Antarktis wird seit Jahren kälter statt wärmer.
Ich versuche jetzt mal ganz kurz das, woran der Kandidat zur Ministerpräsidentenwahl der CDU, Hagel, gescheitert ist, also Treibhauseffekt. Treibhauseffekt erstmal keine schlechte Sache. Wenn es den gar nicht gäbe, dann wäre es hier viel zu kalt. Aber die Sonne strahlt auf die Erde, die Wärmestrahlung der Sonne wird reflektiert und soll dann wieder weggehen. Aber geht nicht weg, weil da unter anderem auch CO2 in der Atmosphäre ist. Je mehr CO2 da ist, desto weniger Wärme kann entschwinden. Und das führt irgendwann dazu, dass es immer wärmer wird und immer wärmer. Und das ist eine Art Todesspirale. So habe ich das verstanden. Ist das halbwegs richtig dargestellt?
Es ist in meinen Augen sehr, sehr überspitzt dargestellt. Denn wie ich schon eben sagte, es ist die Sonne. Und nachweislich sind die Sonnenscheinstunden deutlich angewachsen. Also es scheint die Sonne mehr und es ist eigentlich mehr Bewölkung zurückgegangen. Also wir haben mehr blauen Himmel auf der Erde und weniger Wolken. Und damit kann die Sonne natürlich ihre Strahlen besser zum Boden bringen, auch in die Meere hinein. Und dann erwärmt es sich, wenn die Sonne scheint. Und dann geht natürlich mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre. Dann folgt auch mehr Wetter. Das heißt natürlich auch etwas wilderes Wetter. Die einen nennen es wild, die anderen nennen es Extremwetter.
Welchen Effekt hat das CO2 aus Ihrer Sicht? Sagen wir jetzt erstmal, es ist die Sonne, aber es geht ja um die Abstrahlung der Sonne noch dazu beim CO2.
Es hat einen minimalen Effekt. Dieser Effekt ist meiner Ansicht nach deutlich kleiner, als er immer von vielen Klimawandelbefürwortern herausgestellt wird. Es gibt natürlich andere Spurengase, die auch noch so wirken. Aber für mich ist der eigentliche Effekt von CO2 der Düngeeffekt für Flora und Fauna. Und das beachtet meistens keiner.
Wenn ich das Ganze jetzt mal auf drei Fragen konzentrieren sollte. Erste Frage, wird es global überhaupt wärmer? Da habe ich bei Ihnen gehört, ja, Antarktis schmilzt nicht, aber es wird schon wärmer. Was ist Ihre Antwort?
Ja, es wird wärmer. Gründe dafür, müssen wir lange drüber reden, gibt es viele, aber hauptsächlich eben durch die Sonne.
Kann die Menschheit das ändern?
Die Menschheit kann das nicht ändern. Wir glauben immer, wir sind Gott, aber wir sind nicht Gott. Der Mensch ist ein so kleines Rädchen im Getriebe der ganzen Natur, da kann er nichts ändern. Und auch wenn wir versuchen, und wir versuchen es ja auch mit viel Geld, und gerade wir zahlen einen Haufen Geld dafür, dass wir es eigentlich ändern wollten, es klappt nicht. Man könnte das Geld auch gleich auf den Tisch verbrennen oder ins Klo schmeißen.
Es gibt da unterschiedliche Maßnahmen, um was dagegen zu tun. Eine ist ja unter anderem auch gefördert von der Bill und Melinda Gates Foundation. Das sind Forschungsprojekte, die darauf basieren, so eine Art Schirm einzuziehen, also tatsächlich Partikel auszubringen mit Flugzeugen, damit die Sonnenstrahlung reflektiert wird. Das wäre doch so eine Art, um die Sonnenstrahlung zu verändern.
Nein, also da wird mir schon schwummrig, wenn ich daran denke, weil diese Partikel, die bleiben ja nicht in der Atmosphäre, die fallen dann wahrscheinlich mit Regenwolken wieder zum Boden zurück. Wir Menschen und Tiere nehmen das Ganze auf. Ob das so gesund ist, das wage ich zu bezweifeln. Also lass die Finger davon weg. Das Geld ist sicherlich anderswo besser aufgehoben als für so ein Zeug.
Es wird global wärmer, wir können es nicht ändern. Und jetzt die dritte entscheidende Frage. Ist das ein Problem?
Nein, es ist kein Problem. Wenn es global kälter werden würde, dann wäre es ein Problem. Auch heutzutage sterben viel, viel mehr Menschen durch Kälte als durch Wärme. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Wärme ist was Gutes. Und es gibt sicherlich heiße Phasen, aber diese Menschen, die passen sich daran an und werden nicht untergehen, eher wenn es dann eine Eiszeit geben würde. Und das wäre fatal.
Allerdings haben wir seit Jahren auch diese Berichte über Wanderungsbewegungen. Also in Teilen Afrikas könnte man nicht mehr kultivieren. Darum müssen die Menschen weiter wandern. Und die Fläche, auf der man tatsächlich noch leben und wirtschaften kann, wird immer kleiner. Und so führt es dann eben zu Konflikten. Wie sehen Sie das?
Das möchte ich gerne mal überprüft sehen. Denn wir können ja auch, wir Meteorologen und auch andere Wissenschaftler können zum Beispiel die Ergrünung der Erde nachvollziehen mit Satellitenbeobachtung. Und wir sehen, insbesondere durch den CO2-Anstieg, dass die Erde ergrünt. Es sind größere Flächen grüner geworden. Auch wenn man jetzt Urwälder abholzt, es wird trotzdem grüner auf der Erde. Und man hat gerade in diesem Winter festgestellt, wie viel es in der Sahara geregnet hat und auch in der Sahelzone. Und ich frage mich immer, wo die Wanderbewegungen sind, dass man plötzlich nicht mehr anbauen kann. Dann hat es andere Gründe, dass Landschaft vernichtet wird aus wirtschaftlichen Gründen, aber nicht durch das Klima bzw. das Wetter.
Sie waren jahrzehntelang Wetterfrosch. Das heißt, wenn die Leute gefragt haben, geht's jetzt an die Ostsee oder fällt der Ausdruck ins Wasser, dann haben sie auf ihr Gesicht geschaut, was sagt der Globig. Wie ist denn das heute, wenn Sie durch Fußgängerzonen laufen? Werden Sie angesprochen und geht's da auch manchmal um dieses Klima?
Ja, gelegentlich schon. Und da erkläre ich den Leuten dann auch, wie ich das sehe. Und ich halte ja auch selber Vorträge über Wetter, Klima, auch damit verbundener Energiegewinnung aus Wind und Sonne und wie problematisch da bestimmte Dinge sind und was eher kontraproduktiv ist, auch bei Energiegewinnung aus Wind und Sonne. Und dass das Ganze natürlich auch Auswirkungen aufs Wetter bzw. in der Summe auch aufs Klima hat.
Was sagt denn Lieschen Müller da bei Ihnen im Gespräch? Hat die Angst vor der Klimakatastrophe oder sagt sie, das ist eigentlich alles Quatsch, ich glaube das nicht?
Unterschiedlich. Naja, man muss überlegen, welche Medien konsumieren die Menschen. Und da gibt es natürlich die Menschen, die unter dem Phänomen Long-Tagesschau leiden und die sehen natürlich die Klimakatastrophe direkt vor ihrer Haustür oder fühlen sie sozusagen schon. Und dann gibt es die, die ein bisschen tiefer Einblick haben und das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher sehen und die sehen das Ganze dann natürlich auch entspannter.
Sie haben gerade Long-Tagesschau gesagt. Wie lange ist das her, dass Sie da in Pension gegangen sind?
Ja, 4 Monate.
4 Monate? Und heute sprechen Sie schon so über Ihren alten Arbeitgeber?
Nein, das habe ich natürlich vorher auch schon unter vorgehaltener Hand. Aber das ist so. Und ich habe ja auch zu meinen Zeiten dort als tätiger Meteorologe auch beim Mitteldeutschen Rundfunk schon diverse Kritik einfangen müssen und auch von der Redaktionsleitung mächtige Schelte bekommen, wenn ich eben nicht im Sinne der Redaktionsleitung oder des Senders gesprochen habe, sondern meine eigene Darstellung so ein bisschen raushängen lassen.
Was ist Ihr Eindruck? Gibt es da ein Umdenken in den Redaktionen? Weil die politische Stimmungslage sich ja schon auch verändert hat, global, aber auch national.
Ja, das geht aber langsam und diese Stimmungslage wird nur im Schneckentempo sich verlagern oder sich ändern, weil die Meinung ist eben so zementiert, auch gerade im Öffentlich-Rechtlichen in den Redaktionen, das wird eine Weile dauern. Da ist es in den freien Medien natürlich ein bisschen anders, aber das Ganze wird vorankommen und man wird es dann irgendwann merken, auch wenn es kalte Winter wieder gibt und wir können nur gemeinsam Daumen drücken, dass wir im nächsten Winter genug Gas haben, um zu heizen und dann bitten, es darf kein kalter Winter kommen.
Das Wetter und das Klima, zwei Phänomene, die manchmal von unterschiedlichen Planeten zu kommen scheinen. In unserer Kontrafunk-CO2-Reihe sprachen wir heute mit dem Meteorologen und langjährigen Fernsehwettermann Thomas Globig. Vielen Dank.
Gerne.
Dienstag ist dann der nächste Teil unserer Reihe geplant. Dann geht es um Klimamodelle. Reicht eine kleine Veränderung an den Modellen, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen? Das hören Sie am Dienstag bei Kontrafunk aktuell. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, interessiert das in Europa natürlich niemanden. Wenn zwischen dem Iran und dem Oman eine Straße gesperrt wird, kann das in Europa zu großen Problemen führen. Konkreter in Niedersachsen, noch konkreter in Rinteln. In Rinteln leben rund 25.000 Einwohner und einer von ihnen ist der Landwirt Christian Beißner. Der spürt derzeit ganz konkret, was die Sperrung der Straße von Hormuz für ihn bedeutet. Beißner fürchtet für sich und für seine Kollegen Kostensteigerungen in der Landwirtschaft. Und wenn die Kosten der Bauern steigen, dann wirkt sich das auch auf die Lebensmittel aus. Herr Beißner ist uns zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Vielen Dank.
Bei Ihnen auf dem Hof dreht sich alles um die Kartoffel. Sie haben Kartoffeln auf Lager, Sie haben Kartoffelautomaten zur Selbstbedienung und Sie wollen auch in diesem Jahr tonnenweise Kartoffeln ernten. Was passiert bei Ihnen jetzt gerade im April und Mai?
Ja, wir haben angefangen, die ersten Kartoffeln zu pflanzen, streuen im Augenblick ein bisschen Dünger, fräsen Kartoffeln hoch und machen Pflanzenschutz auf unseren Feldern. Das ist unser tägliches Brot im Augenblick. Das wird vielleicht noch so 3 Wochen weitergehen, dann müssten wir eigentlich alles, was so zu sehen ist, an Kartoffeln, Mais, Hafer, haben wir schon drinne, fertiggestellt sein.
Am Mittwoch haben wir hier bei uns bei 18:20 mit dem Präsidenten des Automobilclubs von Deutschland gesprochen. Der hat darauf hingewiesen, dass die hohen Dieselkosten nicht nur für Autofahrer ein Problem sind, sondern auch für die Landwirte. Wie wirkt sich das bei Ihnen aus?
Ja, das ist ein Riesenhebel bei uns. Also wir verbrauchen doch relativ viel Diesel. Man kann ungefähr sagen, dass man 120 Liter pro Hektar im Schnitt verbraucht. Durch unsere Sonderkultur mit der Kartoffel verbrauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr. Aber da kann man ja sagen, die sind in den letzten Wochen so ungefähr 60 Cent gestiegen für uns. Also das sind dann schon Mehrkosten von 72 Euro ungefähr auf einen Hektar. Und das merkt man schon, ja.
Wie viele Hektar haben Sie?
Dadurch, dass wir mit Tauschflächen arbeiten, weil wir unsere Kulturkartoffeln nicht jedes Jahr auf der gleichen Fläche anbauen können, haben wir immer so circa 200 Hektar plus minus.
Okay, 70 mal 200, das heißt 14.000 Euro zusätzliche Belastung durch die Dieselpreiserhöhung, habe ich jetzt mal berechnet. Passt das ungefähr?
Richtig, das ist ja nur der Diesel und dazu kommt natürlich noch der Dünger.
Aber es war doch so, dass es diesen großen Streit um den Agrardiesel gab und die Bauern haben demonstriert und dann schien es so, als wenn diese Agrardieselsubvention gerettet wäre. Also kann das doch so wild nicht sein?
Ja, Sie müssen bedenken, dieser Agrardiesel, das war nur ein Kritikpunkt seiner Zeit. Die sind eigentlich wegen dem großen Ganzen auf die Straße gegangen. Aber wenn Sie es jetzt so genau ansprechen, dann sind das ein bisschen mehr als 21 Cent, wie wir bekommen. Also es ist kein prozentualer Anteil, den wir zurückbekommen, sondern fix diese 21 Cent. Im Vergleich zum europäischen Ausland ist das für Agrardiesel nicht sonderlich viel, aber die bekommen wir nach wie vor, das ist korrekt.
Um die Pflanzen in die Erde zu bringen, braucht es erstmal den Diesel, aber dann geht es ja weiter. Sie haben schon gesagt, da geht es auch um Dünger. Stickstoffdünger wird aus Erdgas gewonnen. Wie ist es bei dem Dünger, den Sie verwenden? Ist das am Ende des Tages auch ein Erdgasprodukt?
Ja, letzten Endes Haber-Bosch-Verfahren, daraus wird Dünger gemacht. Da brauchen wir eigentlich nur Energie, also Druck und Hitze. Und dadurch wird aus dem Luftstickstoff halt Ammoniak gemacht. Ja, für uns ist das ein gewaltiger Kostenanstieg auch da.
Wie hat sich die Lage da in den letzten 5 Wochen entwickelt?
Ich glaube, der Iran-Krieg ging, glaube ich, am 28. Februar los. Und den ersten Tag, das war, glaube ich, der 2. März, war, glaube ich, ein Montag. Und da bin ich zu meinem Landhändler gefahren, habe dort einen Dünger gekauft. Der kostete pro 100 Kilo 29,70 Euro. Das war am Montag. Und am Mittwoch bin ich da nochmal wieder hingegangen. Und da hat er über 40 Euro gekostet. Da habe ich aber alles aus dem gleichen Tank dort geholt. Also da hat, das kennen wir ja vom Ukraine-Krieg seiner Zeit, da hat sich auch unser Landhandel und die ganzen Mineralölkonzerne haben sich da auch ihre Margen eingestrichen, sage ich mal.
Aha, Sie gehen jetzt zu dem Mann, dem Sie vertrauen, bei dem Sie schon seit vielen Jahren einkaufen und der hat einfach den Preis vervielfacht. Was sagen Sie dem dann?
Ja, war ich nicht begeistert von, aber alle anderen haben es ja auch mitgemacht. Das war nicht nur mein Landhändler, sondern alle anderen sind auf den Zug aufgesprungen. Wie gesagt, wir kennen es damals vom Ukraine-Krieg, da war es auch plötzlich alles eine immense Kostensteigerung. Ich hoffe mal, dass sich da auch so entwickelt wie nach dem Ukraine-Krieg, dass das irgendwann mal wieder zur Normalität zurückkehrt. Aber im Augenblick haben wir irgendwo auch Mehrkosten, wenn wir jetzt das Produkt Winterweizen nehmen, was ja nun das meist angebaut hier ist in unserem Land, und davon ausgehen, dass wir 180 Kilo Stickstoff düngen, dann haben wir da im Augenblick Mehrkosten zusätzlich von ungefähr 80 Euro. Und das ist ja nur der Stickstoff. Wir haben ja auch noch Phosphor und Kali und dergleichen. Das ist auch alles teurer geworden, also aber allein für Dünger und Diesel sind schon irgendwie 150 bis 200 Euro Mehrkosten, die wir jetzt durch den Iran-Krieg haben pro Hektar.
Der Kollege Markus Fahlefeld hatte kürzlich den Bauern Thomas Frenk bei sich zu Gast in der Sendung Leib und Speise. Und Herr Frenk hat gesagt, also die Düngerverträge für das ganze Jahr sind eigentlich schon abgeschlossen. Klingt jetzt so, als wenn es da gar keine Kostensteigerung in diesem Jahr gäbe. Haben Sie die nicht abgeschlossen?
Nein, ich fand, das Niveau des Düngers war vorher auch nicht so, dass ich sagen könnte, Mensch, dafür sichere ich es ab. Da war halt eher der Gedanke, das wird gleichbleibend sein. So ging es vielen Berufskollegen. Eine Teilmenge sichert man immer etwas ab, aber man hätte ja auch Diesel vorher absichern können im letzten Jahr. Aber die Angebote waren jetzt nicht so attraktiv, dass man sagen konnte, man muss da zuschlagen. Also die wenigsten haben davon Gebrauch gemacht und stehen jetzt vor den gleichen Problemen, vor denen ich stehe.
Gibt es Alternativen, die Sie auf die Felder bringen könnten und die ähnliche positive Effekte haben wie der Dünger?
Naja, bei Düngung sind wir schon sehr effizient und können vielleicht noch ein bisschen effizienter werden. Wir müssen vorher eine Düngebedarfsermittlung machen, also wir wissen genau, wie viel brauchen wir denn überhaupt. Dann haben wir Ertragskartierung, also wir können gucken, auf welcher Fläche sind Hochertragszonen und Niedrigertragszonen, danach können wir mittlerweile düngen. Wir haben GPS-gesteuerte Technik. Also da gibt es tatsächlich schon Potenzial. Wir haben keine Überdüngung mehr an Schnittstellen wie am Vorgewende oder wenn da eine sehr kleine Fläche ist oder mit einem schlechten Zuschnitt. Wir haben da wenig Überlappung. Also wir sind da schon sehr effizient aufgestellt. Also ich wüsste nicht, wo ich jetzt noch mehr sparen könnte.
Wie ist es denn mit dem Umstieg auf Bioproduktion? Also brauchen Biokartoffeln so einen Dünger?
11% der Fläche in Deutschland werden ja biologisch bewirtschaftet, aber das ist eher so eine Anstellungssache. Also meine Berufskollegen, wir haben ja selber vor Ort auch Biolandwirte, die machen das alle sehr gut, aber wenn wir das jetzt alle machen würden, ich sag mal so, wir hungern schon 700 Millionen auf der Welt. Ich denke, wir sollten das maximal aus dem Boden rausholen. Was so möglich ist im Rahmen des technischen Fortschrittes, den sollten wir auch nutzen. Und das ist Einstellungssache. Und wie gesagt, ich behaupte auch, es gibt genug Bioprodukte in den Läden. Jeder, der Bio kaufen möchte, der tut das. Und vor dem Hintergrund, dass es jetzt auch für alle noch viel teurer wird, weil das fängt ja jetzt so langsam an, dass es das alle umgelegt haben, bis es dann auch letzten Endes beim Verbraucher angekommen ist, ist das nicht unbedingt der Markt der Zukunft. Es wird immer eine Nische bleiben aus meiner Sicht. Also die Leute möchten möglichst wenig Geld fürs Essen ausgeben und so sehe ich das.
Es gibt ja auch immer wieder Meldungen, dass Biolandwirte den Betrieb dann auch wieder zurück umstellen auf konventionell, weil es sich dann eben doch nicht ausgezahlt hat. Gerade jetzt, wo die Discounter sehr viel Bio verkaufen und dann eben dann nochmal die Preise drücken.
Genau, da bin ich ganz bei Ihnen. Habe ich auch im Podcast mit der Lee auch schon öfter darauf hingewiesen, dass auch viele Landwirte wieder zurück umstellen. Also ich denke auch, da ist jetzt das Maß erreicht, was wir so brauchen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal 10 oder 30%, wie gefordert wird oder wie die Planung unserer Regierung ist, Bioanbau in Deutschland, dass sie das durchsetzen wird. Wenn man was gegen den Markt macht, das geht meistens schief und so wie es jetzt ist, scheint es zu laufen. Man muss das mal im Auge behalten. Vielleicht wird das auch mal wieder rückläufig aus den eben genannten Gründen.
Kann es auch zu einer Situation kommen, wo Sie gar keinen Dünger mehr bekommen?
Es gibt so einen Kaufmannsspruch, knappes Gut wird niemals alle. Das glaube ich jetzt nicht, dass das der Fall sein wird. Es ist halt nur eine Sache des Preises. Es kann sein, dass es nochmal viel teurer wird. Das kann ich schlecht abschätzen, das weiß ich.
Wie steht es mit den Pflanzenschutzmitteln?
Genau, da hatten wir auch letzte Woche, habe ich auch mit meinen Landhändlern so telefoniert, mit denen ich immer so handle und die haben mir schon gesagt, was ich jetzt so brauche, das sollte ich nach Möglichkeit bestellen, weil in den nächsten Wochen da auf jeden Fall was draufkommen wird. Weil es ja ganz logisch ist, die Produktionskosten steigen, der Transport steigt. Da wird zwangsläufig, wie auf jedes andere Produkt, kommen auch Pflanzenschutzmittel, diese Preiserhöhung obendrauf. Aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass es ähnlich wie beim Dünger knapp sein soll. Aber es wird teurer, das steht fest.
Allerdings muss ich sagen, im vergangenen Jahr kann ich mich noch erinnern, da bin ich hier zum Aldi oder zum Lidl gegangen und habe spottbillige Kartoffeln gekauft. Nach meiner Erinnerung 42 Cent für ein Kilo. Also es scheint mir jetzt nicht direkt eine Kartoffelknappheit zu geben.
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Im Augenblick ist Kartoffel, der Preis hat den absoluten Bodensatz erreicht. Also ich habe sowas noch nicht erlebt, dass die Preise so niedrig waren. Das hängt einfach damit zusammen, weil wir so eine riesen Ernte in Europa haben. Alle anderen Länder haben auch die Anbaufläche ausgedehnt, weil die Kartoffel in letztes Jahr ein Produkt war, was man gut verkaufen konnte und man Geld verdienen konnte. Und alle anderen Produkte wie Getreide und Zuckerrübe, das war halt am Preis nicht so gut und jetzt haben wir halt die Quintessenz davon ist, dass jetzt viel zu viel da ist und jetzt ein totaler Preisverfall da ist. Im Augenblick fahren wir auch teilweise Kartoffeln für 1,50 Euro pro 100 Kilo in eine Biogasanlage, weil sie keiner mehr abnimmt.
Sie müssen 100 Kilo Kartoffeln wegfahren in die Biogasanlage und kriegen dafür 1,50 Euro.
Genau.
Kann man die nicht lagern?
Nein, das ist ja leider nicht so ein Produkt wie Weizen, den kann man überlagern. Also Kartoffeln besteht aus 80% aus Wasser, das wird jetzt schon langsam eng mit der Lagerung, draußen wird es wieder wärmer. Wir haben jetzt ein Kistenkühllager, wir können tatsächlich noch ein bisschen länger lagern als manche andere Berufskollege, aber das hat auch seine Grenze. Ich sage mal, spätestens Ende Mai müssen die Lager auch geräumt sein, weil dann irgendwann fangen die Kartoffeln an zu keimen und verlieren so viel Wasser, dass das halt nicht mehr optisch schön aussieht, nicht mehr zu verarbeiten ist. Und jetzt kommen ja auch aktuell, der LEH hat jetzt ja auch schon wieder seine Verträge am Laufen mit Ägypten und dergleichen. Da kommen jetzt schon die ersten Frühkartoffeln wieder her.
Was meinen Sie denn, worauf wir uns einstellen müssen? Welche Preissteigerung speziell bei Kartoffeln erwarten Sie im Laufe des Jahres?
Aktuell noch gar keine. Im Augenblick gibt es immer noch, wenn man es, Sie sagten eben 42 Cent, ich habe jetzt schon für 38 Cent Kartoffeln im Supermarkt gesehen. Im Augenblick wird sich das bei Produktkartoffeln, wird man noch im Angebot günstiger kriegen. Normalpreisig werden sie im Supermarkt weiterlaufen. Also diese Marge steckt sich dann der Handel ein. Wenn ich jetzt gute Kartoffeln habe, dann kriege ich da vielleicht im Augenblick 8-9 Euro für, wenn ich denn jemanden finde, der sie kauft. Und wenn sie dann im Supermarkt für 1 Euro das Kilo verkauft werden, dann wissen sie, wer da die Marge bei macht. Das macht der LEH und der Handel.
Sie hatten ja die Ukraine angesprochen. Da gab es ja schon diese ganze Düngerthematik, auch weil Dünger wohl auch aus Russland geliefert wurde. Irgendwann hat sich das wieder normalisiert. Womit rechnen Sie denn jetzt? Ist das jetzt viel Lärm um nichts?
Das, ich glaube, dadurch, dass viele Gasfelder dann jetzt tatsächlich zerstört wurden und der Wiederaufbau, wenn man den Meldungen denn so glauben kann, dieser Aufbau ziemlich lange wohl wieder dauern wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich da noch länger mit zu kämpfen haben. Ich würde mir halt wünschen, dass die Bundesregierung da so ein bisschen eingreift, weil wir sind ja nun irgendwie landwirtschaftliche Bereich stellt irgendwie jeden 10. Arbeitsplatz hier in Deutschland. Und das muss einem auch eigentlich wichtig sein, dass man hier die Produktion hier am Laufen hält, damit man nicht auch da noch in Abhängigkeit gerät. Würde ich mir zumindest wünschen, dass sie mal eingreifen, beispielsweise die CO2-Steuer dauerhaft wegfallen lässt. Das sind ja auch irgendwie 17 Cent pro Liter Diesel. Und auch Restriktionen in Sachen diese Grenzsteuer für Düngemittel aus dem Ausland, es wird ja auch mit CO2-Steuer jetzt, ist da drauf gekommen, das könnte man eigentlich auch wegfallen lassen, damit wir wenigstens da ein bisschen Geld sparen können. Das würde ich mir einfach wünschen, sehe ich im Augenblick aber nicht.
Gestern Morgen war ja erstmal große Erleichterung, da hieß es, jetzt wird erstmal 14 Tage die Straße von Hormus aufgemacht. Es ist dann aber auch schon ganz schnell nicht mehr klar gewesen, wie das so bleibt. Gehen wir davon aus, dieser Konflikt zwischen USA, Israel und dem Iran hält noch eine Weile an und es gibt weiter hohe Dieselpreise. Welche Konsequenzen wird es dann haben, wenn wir sehen, dass die Landwirte mit Diesel arbeiten, dass auch Futtermittel dann in der Kette drin hängt und ja auch die Lkw, die das dann weiter transportieren, ebenfalls mit Diesel arbeiten? Also welche Verbraucherpreise bei Fleisch und anderen Produkten könnte es geben?
Das hat im Grunde genommen Lebensmitteleinzelhandel in der Hand. Aber in der Regel geben die das 1:1 weiter. Die bleiben auf nichts sitzen. Was für mich persönlich das bedeutet, dass ich Investitionen einfach in die Zukunft schieben werde, die jetzt eigentlich anstehen. Also ich werde meine Technik dann ein bisschen mehr auf Verschleiß fahren und dann nochmal gucken, wo ich hier noch Einsparpotenzial habe, weil die Mehrausgaben für Diesel und Dünger, die sind ja nun mal einfach da.
Das war ein Einblick in die Landwirtschaft und zwar nach Niedersachsen, wo Kartoffelbauer Christian Reisner seinen Betrieb hat. Mehr von ihm können Sie übrigens auch einmal die Woche hören in seinem Wochenrückblick, den er gemeinsam mit Anthony Lee macht. Das alles finden Sie vor allem auf der Facebook-Seite von Christian Reisner. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wo waren Sie eigentlich heute vor genau 6 Jahren? Waren Sie vielleicht zu Hause? Waren Sie im Lockdown? Oder in Kurzarbeit bei vollem Gehalt? Vielleicht haben Sie auch im Homeoffice so getan, als würden Sie Ihrer Arbeit nachgehen. Es gab damals durchaus Profiteure des Corona-Lockdowns, die sich im Schatten der Maßnahmen einen entspannten Tag gemacht haben. Wenn Sie dazugehören, habe ich jetzt eine gute Nachricht für Sie. Holen Sie den Jogginganzug raus. Holen Sie den Hund wieder aus dem Tierheim, denn bald ist wieder Lockdown. Hier kommt Martina Binnig mit unserem Kommentar des Tages.
Was die Weltgesundheitsorganisation für die Corona-Lockdowns war, ist die Internationale Energieagentur für den möglicherweise bevorstehenden Energie-Lockdown. Dieser Gedanke überkommt einen zumindest, wenn man einen aktuellen Bericht der Agentur liest, in dem sie verschiedene Maßnahmen angesichts der hohen Ölpreise vorschlägt. Die Internationale Energieagentur IEA wurde während der Ölkrise 1973 gegründet und verwaltet die strategischen Ölreserven ihrer Mitglieder. Dazu zählen neben den europäischen Ländern unter anderem die USA, Australien, Kanada, Mexiko und die Türkei. Weitere Länder wie China, Indien und die Ukraine sind assoziierte Mitglieder. In ihrem Bericht beschwört die IEA zunächst eine gigantische Krise herauf. Der Krieg im Nahen Osten habe zum größten Versorgungsausfall in der Geschichte des globalen Ölmarktes geführt, behauptet sie. Und diese Krise muss dann als Rechtfertigung für Maßnahmen herhalten, die verdächtig an die Corona-Jahre erinnern. In einem 10-Punkte-Plan rät die IEA nämlich unter anderem dazu, möglichst viel von zu Hause aus zu arbeiten. 3 zusätzliche Homeoffice-Tage pro Woche könnten zum Beispiel den Ölverbrauch durch Autos um 2-6% senken. Auch Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen, der Verzicht auf Flugreisen und ein Rotationsmodell für den Zugang von Privatfahrzeugen zu Straßen in Großstädten hätten nach den Modellierungen der IEA enormes Einsparpotenzial. Dabei schwebt den Verfassern des 10-Punkte-Plans vor, dass PKWs mit ungeraden Kennzeichen Straßen an anderen Wochentagen benutzen dürften als solche mit geraden Kennzeichen. Und die EU-Bürger sollen natürlich mehr Rad fahren und zu Fuß gehen oder wenigstens öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Regierungen sollen nach Vorstellung der IEA eine Vorreiterrolle übernehmen, indem sie nicht nur Vorschriften ausarbeiten, sondern gleichzeitig eine begleitende Sensibilisierungskampagne für die Bevölkerung durchführen. Auch den Austausch von Ölheizungen durch Wärmepumpen sollen die Regierungen durch Anreize beschleunigen. Und siehe da, prompt hat sich schon der EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen Dan Jørgensen zu Wort gemeldet und alle EU-Energieminister dazu aufgefordert, die Nachfrage nach Öl in ihren Ländern zu reduzieren. Dabei verwies der Kommissar ausdrücklich auf den 10-Punkte-Plan der IEA. Das deutsche Bundeswirtschaftsministerium hat über Ostern ebenfalls bereits verschiedene Szenarien durchgespielt, wie auf die Krise reagiert werden könnte. Und auch ihm haben es besonders die Empfehlungen der IEA angetan. Andere Vorschläge zur Krisenbewältigung, wie etwa eine temporäre Erhöhung der Pendlerpauschale oder die Senkung der Steuern auf Strom und Kraftstoffe, schnitten im Ranking des Ministeriums weit weniger gut ab. Nicht zuletzt passen die Empfehlungen der IEA verblüffend gut zum Clean Industrial Deal der EU, mit dem Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt gemacht werden soll. Nun ja, ganz so verblüffend ist es nun auch wieder nicht, denn gleich zu Beginn des Berichts wird hervorgehoben, dass sich namentlich die Europäische Kommission an der Arbeit der IEA beteiligt. Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, als deren Sonderorganisation die IEA mit Sitz in Paris gegründet wurde, unterstützt die Dekarbonisierungsagenda der EU-Kommission ausdrücklich. Und in einem öffentlichen Prüfbericht fordert die OECD insbesondere Deutschland konkret dazu auf, seine Klimamaßnahmen im Verkehrs- und Gebäudesektor deutlich zu beschleunigen. So fügt sich eins zum anderen. 2026 könnte also wieder ein Lockdown-Jahr werden. Diesmal im Zeichen der Energiewende. Zumindest müssen sich die EU-Bürger auf mehr oder weniger sanfte Anregungen zur Senkung ihrer Ölnachfrage gefasst machen.
Das war unser Kommentar des Tages von Martina Binnig. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Unsere Gespräche mit Şams-ul Hak, Thomas Globig und Christian Beißner gibt es zum Nachhören auf unserer Internetseite kontrafunk.radio. Das gilt natürlich auch für den Kommentar von Martina Binnig. Und wenn Sie auf unserer Homepage sind, dann feiern Sie doch auch mit uns 4 Jahre Kontrafunk. Am 20. Juni treffen wir uns alle in Würzburg, um diesen Geburtstag zu feiern. Vor Ort gibt es Vorträge von Peter Höres und Raphael Bonelli. Die Sonntagsrunde mit Burkhard Müller-Ulrich und Gästen wird aufgezeichnet und jede Menge Kontrafunker zum Quatschen und Anfassen sind auch dabei. Kaufen Sie Ihre Eintrittskarten jetzt auf kontrafunk.radio. Und ein letzter Hinweis für heute. In unserer Sendung Der Rechtsstaat geht es heute unter anderem um die Ausreisegenehmigungen in Deutschland. Männer bis 45 Jahre müssen erst eine Genehmigung der Bundeswehr einholen, wenn sie einen langen Urlaub machen wollen. Das ist die neue Normalität. Und darüber spricht der Staatsrechtler Rupert Scholz im Rechtsstaat. Die Sendung hören Sie heute um 10, 16 und 22 Uhr.